Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wie immer schön, in Freiburg zu sein und wie immer auch sehr schön, dass das Thema Stadt und Protest gegen Stadtentwicklungsbedingungen so viele Menschen zusammenbringt. Tommy hat eben ja schon gesagt, dass es diesen Wanderzirkus gibt und der gibt es ja nicht, weil die Akteure darin so viel und gerne reisen, sondern den gibt es ja, weil es an ganz, ganz vielen Stellen, in ganz, ganz vielen Städten der Bundesrepublik zurzeit solche ähnliche Veranstaltungen gibt, viele Initiativen angefangen haben, sich mit Wohnungspolitik, mit Stadtentwicklungspolitiken zu beschäftigen. Und eins der Schlagwörter, die dabei fast immer unvermeidlich aufzutauchen scheinen, ist dieses Schlagwort von der Gentrification, ja, die ja längst die Nischen der akademischen Debatte verlassen hat, die auch die Nischen der linksradikalen Flugblattschreiberinnen verlassen hat und in einem gesellschaftlichen Mainstream inzwischen diskutiert wird. Ja, wenn wir die Frankfurter Rundschau oder Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Zeit, den Spiegel lesen, dann tauchen da inzwischen völlig selbstverständlich Artikel auf, die mit dem Begriff der Gentrifizierung, der Gentrification arbeiten. Ja, noch vor ein paar Jahren war es so, wenn dieser Begriff irgendwo aufgetaucht ist, dann hieß es immer, Soziologen nennen dieses Phänomen Gentrification. Das haben sie dann irgendwann weggelassen und das steht jetzt in den Überschriften. Die Gentrifizierung der Städte oder der Innenstädte stand in der Zeit vor einem guten Jahr. Der Spiegel hat seit, glaube ich, September oder Oktober letzten Jahres eine eigene Rubrik bei Spiegel Online, wo man unter Gentrifizierung anklicken kann, was im Spiegel oder in Spiegel Online an Artikeln dazu zusammengekommen ist. Also das heißt, der Begriff hat eine relativ wundersame Karriere von einem wissenschaftlichen Fachbegriff zu einem öffentlichen Modewort erlangt. Und wenn man sich versucht zu erklären, warum das so ist, dann hat das natürlich relativ viel damit zu tun, dass das, was mit diesem Begriff der Gentrification, und ich werde das heute auch nochmal in aller Ausführlichkeit tun, verbunden wird, tatsächlich in den meisten Städten als Problem, als Phänomen, als beobachtbare Tatsache zugenommen hat. Ja, dass also die Aufwertung von Innenstadtvierteln, die Steigerung der Mieten, die zunehmende Homogenisierung von Nachbarschaften nach sozialen oder auch milieuspezifischen Kriterien ein Phänomen ist, was es in vielen Städten eben nicht mehr nur in einzelnen Nischen, sondern zunehmend in großen Teilen der Stadt zu beobachten gibt. Ein zweiter Aspekt, der meines Erachtens dazu geführt hat, dass der Begriff diese hohe Popularität erhalten hat, hängt damit zusammen, dass diejenigen, die von der Gentrifizierung oder von steigenden Mietpreisen betroffen sind, eben gar nicht mehr die sozusagen klassischen Milieus von Arm und Ausgegrenzten sind, sondern dass wir in ganz vielen Städten die Situation haben, dass ganz Normalverdiener sich nicht mehr leisten können, nach München zu ziehen. Also da steht die Stadtverwaltung im Moment vor dem Problem, dass ihre Lehrerinnen und Feuerwehrmänner und Polizisten nicht mehr pünktlich zum Dienst erscheinen können, weil sie keine innerstädtischen Wohnungen mehr bezahlen können, sondern sehr, sehr weite Pendelwege in Kauf nehmen müssen. Das heißt, die Entwicklung in den Städten, die Verteuerung von Wohnungsmarktsegmenten in großen Teilen der Städten erreicht Teile der Mittelklasse und die meisten journalistischen Kolleginnen und Kollegen sozusagen sind letztendlich über ihre eigene soziale Schichtung auch davon betroffen. Ja, das sieht man auch, wenn man die Artikel in den von mir benannten Zeitungen sich anschaut, dann wird da ja gar nicht darüber geschrieben, dass die Alten und Armen aus den Vierteln verdrängt werden, sondern das Thema, was dann aufgegriffen wird und die Storys, die berichtet werden, sind häufig, dass das Lehrerehepaar sowieso mit den zwei Kindern jetzt keine Wohnung mehr finden konnte oder dass die PR-Managerin XY in die Stadt gezogen ist, aber keine Wohnung findet, obwohl sie 2.500 Euro Verdienst hat. Und das heißt also, die Art und Weise, wie über die Städte gesprochen wird oder der Effekt, den diese Vermainstreamung des Gentrification-Begriffs mit sich gebracht hat, ist, dass möglicherweise die sozialen Konsequenzen, die das hat, oder die soziale Dramatik, die das für ärmere Haushalte hat, sozusagen eigentlich permanent ausgeblendet wird. Ich werde versuchen, das wieder ein bisschen zurückzuholen und zu zeigen, was zumindest in den theoretischen Konzepten, aber auch in den Spiegelungen von solchen Konzepten in sozialen Bewegungen oder Protestbewegungen unter dem Begriff der Gentrification verstanden wird. Und werde da ganz klassisch anfangen mit so einer Definition. Das ist eine Definition einer britischen Geografin, die schon in den 60er Jahren, das heißt also international ist das gar kein so völlig neues Phänomen, dass wir von Gentrifizierung sprechen, beobachtet hat. Ruth Glass hat in London Islington den städtischen Wandel in einer Studie untersucht und hat in der Einleitung zu diesem Band, wo ihre Ergebnisse niedergeschrieben wurden, folgenden Satz aufgeschrieben, der das zusammenfasst, was sie dort beobachtet hat. Große Häuser im viktorianischen Stil, heruntergewirtschaftet in früheren Perioden, die als Lagerhäuser oder in anderer Form genutzt wurden, wurden ein weiteres Mal aufgewertet. Sobald dieser Prozess der Gentrification in einem Gebiet beginnt, setzt er sich unaufhörlich fort, bis alle oder die meisten der bisherigen Arbeiterklassebewohner vertrieben sind und sich der gesamte soziale Charakter des Viertels ändert. Und das ist in der Wissenschaft nicht immer so, dass Definitionsversuche aus der Zeit von vor über 40 Jahren, so lange ist man nicht, ja, sozusagen noch einen Gültigkeitscharakter haben, aber wenn wir aktuelle Studien zur Gentrification uns vornehmen, dann sind wesentliche Merkmale, die Ruth Glass damals in London Islington beschrieben hat, eigentlich immer noch aktuell. Und ich will auf so ein paar Bestandteile aufmerksam machen, die uns ganz gut helfen zu verstehen, was man eigentlich unter einer Gentrification, zumindest in den wissenschaftlichen Debatten, verstehen könnte. Sie schreibt zum einen, dass es um eine Aufwertung von heruntergewirtschafteten Häusern, Nachbarschaften geht. Und in diesem Aufwertungsbegriff, da sind schon zwei wesentliche Aspekte drin verborgen. Das ist zum einen sowas wie eine physische, bauliche Aufwertung, in dem Sinne, dass diese viktorianisch aussehenden und als Lagerhäuser genutzten Gebäude, saniert wurden, dass die neue Fenster bekommen haben, dass die vielleicht eine moderne Heizung bekommen haben, also Aufwertung in einem baulich-physischen Sinn. Und auf der anderen Seite steckt in dem Aufwertungsbegriff relativ klar eine immobilienwirtschaftliche Komponente drin. Aufwertung heißt auch, dass der Bodenpreis steigt, dass die zu erwartende Mietzins oder der Kaufpreis von diesen Grundstücken aufgewertet wurde. Ja? Und das heißt also, wenn wir von Gentrification sprechen, dann müssen wir immer von so einem Doppelbegriff der baulichen oder physisch-baulichen und immobilienwirtschaftlichen Aufwertung sprechen. Die bezeichnen zum Zweiten diesen Prozess der Gentrification als einen, also der sich da unaufhörlich fortsetzt in ihrer Beobachtung und der durch die Vertreibung bzw. Verdrängung von bestimmten Bevölkerungsgruppen verbunden ist. Ja, und damit sind wir bei einem zweiten oder dritten ganz wichtigen Definitionsmerkmal von Gentrification, dass es nämlich darum geht, dass durch diese Aufwertung im baulich- und wohnungswirtschaftlichen Sinne eine Verdrängung ausgelöst wird. In dem Kontext ihrer Studie hat Ruth Glass die Arbeiterklasse als die Gruppe der Verdrängten ausgemacht. Zumindest in der deutschsprachigen Sozialwissenschaft spricht man in den letzten 20 Jahren eher selten von der Arbeiterklasse. Also die findet man nicht mehr so richtig oder weiß nicht, wie man sie definieren soll. Wenn man sie findet, dann will man sie aber auch ganz anders benennen. Aber der Kern, der dahinter steht, ist, dass wir, und so wird das dann auch in den klassischen Studien formuliert, dass wir letztendlich einen durch die Aufwertung ausgelösten Austausch von sozial niederen, ja, oder sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen haben durch sozial bevorzugte oder welche, die sozusagen mehr Einkommen, mehr ökonomisches, aber auch mehr soziales und kulturelles Kapital aufweisen. Das heißt also Status niedere gegen Status höhere könnte so ein Punkt sein, der uns hilft, Verdrängungsprozesse dann auch zu bewerten und anzunehmen. Ein dritter Aspekt der Definition, wenn es darum geht, was ist überhaupt Gentrification, dabei ist, ist in der Formulierung versteckt, wenn Ruth Glass beschreibt, dass der gesamte soziale Charakter des Viertels sich verändert. Ja, da können wir zum einen davon ausgehen, dass mit so einem sozialen Charakter, na klar, auch die Sozialstrukturzusammensetzung gemeint ist. Die Arbeiterklasse ist jetzt da weggezogen und dafür wohnt ein Mittelschichtsmilieu in den Straßenzügen. Das kann man als sozialen Charakter beschreiben, aber in diesem gesamten sozialen Charakter steckt im Prinzip auch drin, dass sich die Gewerbestruktur verändern kann, dass sich die Art und Weise, wie öffentliche Räume in diesen Nachbarschaften genutzt werden können, verändert, dass sich die Art und Weise, wie über ein Viertel gesprochen und gedacht wird, wie es dargestellt wird, wie das Image eines Quartiers ist, ja, dass sich das verändert, wenn man davon spricht, dass ein Charakter des Viertels sich verändert. Wenn wir das nochmal so zusammenfassen, dann sehen wir, dass Gentrification also relativ viele Dimensionen hat, eben diese baulich-physische Sache, Aufwertung, die Verdrängung und den sozialstrukturellen Wandel. Und diese kulturelle Umbewertung, die ich sozusagen mit dem Nachbarschaftswandel beschrieben habe. In den Studien seit den 90er Jahren, ist als ein dritter oder vierter Aspekt, besser gesagt, ist als vierter Aspekt hinzugekommen, dass Wissenschaftlerinnen festgestellt haben, vor allen Dingen in Großbritannien und auch in den USA, dass dieser Gentrification-Prozess immer eingebettet ist in politisch-administrative Rahmenbedingungen. Also es gab Theorien, die lange Zeit davon ausgingen, das ist so ein marktförmiger Prozess. Es ist also ganz normal, der Markt würde über Angebot und Nachfrage sich so entwickeln und deshalb würde das entstehen. Und in den Studien, die eigentlich nur vorhatten, diese Marktprozesse zum Beispiel zwischen London und New York zu vergleichen, ist den Forscherinnen dann aufgefallen, nur mit Markt kann man eigentlich in der Stadt gar nichts erklären, sondern der ist immer eingebettet in bestimmte administrative Regeln, der ist in Städtebau, Gesetze eingebettet, in bestimmtes Mietrecht, in sozusagen Steuervergünstigungen, die es vielleicht für Investitionen in ganz bestimmte Baumaßnahmen gibt, in Denkmalschutzprogramme, die etwas verhindern oder beschleunigen können, was als Wandel anzusehen ist. Ja, und das ist sozusagen ein vierter Aspekt, der relativ konstitutiv für so eine, sozusagen unser Verständnis von Gentrification sein sollte. Wenn wir die sozusagen öffentlichen Debatten um Gentrification nehmen, und das spiegelt sich zum Teil auch in den wissenschaftlichen Diskussionen wieder, dann hat die Nutzung des Begriffs häufig so einen leichten Provokationscharakter oder weist irgendwie darauf hin, dass man hier eine ganz politische Einstellung zur Beurteilung von bestimmten Stadtentwicklungsbedingungen hat. Und der Neil Smith, einer sozusagen der etabliertesten Forscher auf dem Gebiet der Gentrification aus New York, der hat gesagt, so Gentrification ist mehr oder weniger so ein Dirty Word, ist so ein Schimpfwort, ja, und das ist auch der Reizpunkt, den es für kritische Forscherinnen und für soziale Bewegung ausmacht, und er begründet es damit, dass er sagt, es ist deshalb so ein Schimpfwort, weil die Sprache der Gentrification oder die Ansätze, wenn wir diese Verdrängung in den Vordergrund stellen, letztendlich die Wahrheit über die mit der Regeneration der Stadt verbundenen Klassenverschiebungen benennt und deshalb zu so einem Schimpfwort für Immobilienmakler, für Politiker, für Finanzakteure geworden ist. Und man kann das tatsächlich in der Alltagsauseinandersetzung um Stadtteilentwicklung beobachten, dass Gentrification häufig in stadtpolitischen Debatten so ein Tabuwort zu sein scheint. Ja, dass Initiativen sagen, hier, wir machen jetzt eine Kampagne gegen Mietsteigerung und schreiben da Gentrification drüber, und dass es so eine Regelmäßigkeit zu geben scheint, dass dann Stadtverwaltung oder Planer, die selber mit dem Umbau in diesen Stadtvierteln zu tun haben, eine Diskussion anfangen, die sagen, na klar, hier verändert sich gerade ganz viel, alle Städte verändern sich, aber das ist doch keine Gentrifizierung, das ist irgendwas anderes. Das ist eine Reurbanisierung, das ist die Rettung der Innenstadt, das ist die Wiederbelebung von ganz schrecklichen Altbauvierteln, die nicht hätten so bleiben können, wie sie waren. Und ich habe vor mittlerweile 2 Jahren so eine sozusagen denkwürdige Erfahrung sozusagen in einer Rundreise in Österreich gemacht. Da war ich in Graz eingeladen, die sozusagen mit dem Erbe der Kulturhauptstadt Europas, die 2004 waren, zu kämpfen hatten. Und in dem Lendviertel, was bis dahin von Migrantinnen und von Arbeitslosen vor allen Dingen bewohnt war, also so eine sozusagen anfängliche Aufwertung durch Künstlerinnen und Kreative diskutiert haben. Da ging es gerade an, dass auch Häuser gekauft wurden und sozusagen spektakuläre Neubauprojekte entstanden sind. Und wir haben da eine Veranstaltung gemacht, wo es um Gentrifizierung in der Provinz, also das war nicht meine Setzung, sondern von den Grazerinnen, die mich eingeladen hatten, also wollten das so diskutieren. Und da waren auch viele Anwohner da, die dann sozusagen ihre Beobachtung beigetragen hatten. Und da ist eigentlich relativ deutlich rausgekommen, ja, es gibt auch in Graz Anfänge von dieser Aufwertung mit Verdrängungstendenzen, mit Mietsteigerungen, die nicht mehr von allen getragen werden können. Und am Ende ist jemand vom Stadtrat in Graz dann aufgestanden, die sich an der Diskussion beteiligt hatten, und hat gesagt, ja, also Herr Dr. Holm, wirklich interessante Theorien mit der Gentrification und ein spannendes Konzept, ein toller Vortrag, aber in Graz, da gibt es doch keine Gentrification, in Wien vielleicht. Das war dann so, dass ich 2 Tage später tatsächlich in Wien eine Veranstaltung hatte, weil wegen der Reisekosten haben wir dann immer Veranstaltungen so zusammengelegt. Und da waren wir am Ippenplatz, in so einem Grätzl-Management unterworfenem Gebiet, wo es ganz rührige Planer gibt, die fanden, das ist ein benachteiligtes Quartier und muss jetzt gerettet werden und haben da Bürgerbeteiligungsprozesse einerseits angeschoben, auf der anderen Seite den Platz umgestaltet und das Image, was so schlecht war, versucht aufzuwerten. Das ist auch sehr erfolgreich gewesen. Ich fand so erfolgreich, dass rundherum um diesen Ippenplatz lauter Dachgeschossausbauten und Umwandlungen in Eigentumswohnungen stattgefunden haben. Wir haben auch da eine Veranstaltung gemacht, haben über diese Zusammenhänge von so einem Quartiers- und Grätzl-Managements und den Wohnungsmarkteffekten gesprochen. Auch da waren wieder ganz viele Anwohner da, die dann zusammengetragen haben, wo überall gebaut wird und wo die Substandardwohnungen verschwinden und wo welche Nachbarn schon ausgezogen sind. Und da ist am Ende dann der Grätzl-Manager, also Quartiersmanager, die heißen da Grätzl-Manager, der ist dann aufgestanden und hat gesagt, ja, also ganz interessante Diskussion und sehr lehrreich, auch diese Theorien und Modelle, aber in Wien, da gibt es doch keine Gentrification, in Berlin vielleicht. So, und da kannte ich mich ja dann aus, also dachte, das stimmt, also in Berlin gibt es das auf jeden Fall und war dann wiederum, weiß nicht, 2 oder 3 Wochen später hatten wir sozusagen die gute Gelegenheit, dass wir eine große Veranstaltung gemacht haben zur Entlassung der Sanierungssatzung im Kolwitzplatzgebiet in Prenzlauer Berg. Ich weiß nicht, wer den Kolwitzplatz kennt. Das ist sozusagen das Gebiet von Prenzlauer Berg, wo es inzwischen bei Reinhold Grebe und allen möglichen anderen irgendwelche Spottlieder auf die Bionade Biedermeier-Kultur der Latte Macchiato-Familien, also um so Schlagworte, die es da in der öffentlichen Debatte gibt, aufzugreifen, gibt. Und wo es, glaube ich, tatsächlich unumstritten ist, dass da einen rasanten Bevölkerungsaustausch mit sozusagen großer sozialer Eindeutigkeit gegeben hat. Und da wurden dann also die Bilanzen der Stadterneuerung gezogen und auch die Interpretation zu den Sozialwandel, also zu den veränderten Sozialstrukturen ausgetauscht und habe da auch wieder gesagt, hier, also die und die Kriterien, wenn man Ruth Laster zum Maßstab nimmt, super Modell, also da kann man alle Studierenden der Stadtplanung, Geografie und Soziologie hinschicken, können sich da angucken, wie Gentrification aussieht. Und auch da war es dann so, dass die Senatsverwaltung, die an dem Treffen beteiligt war, gesagt hat, also ja, dieses Gentrifizierungsgerede, das ist also hochinteressant, aber das ist doch ein Modell aus Amerika. So, und ich will nur darauf verweisen, also dass das ein Schimpfwort zu sein scheint, das ein Provokationspotenzial hat, zumindest für sozusagen diesen Ausschnitt von Städten und den Stadtplanern, die tatsächlich damit verbunden sind, tatsächlich eine Realität hat. Wenn man jetzt überlegt, warum das so ist, kommt man relativ schnell dazu, dass wir in der Stadt mit der Stadtpolitik sozusagen konfrontiert sind in ganz vielen Städten, die, wenn man das vergleicht zu den 70er oder 80er Jahren oder Anfang der 90er Jahre, unglaublich viele Tabus eigentlich gebrochen hat. Also in den 80er Jahren wäre keine Stadt auf die Idee gekommen zu sagen, wir brauchen keinen sozialen Wohnungsbau, ne? Sondern alle haben in die Fördertöpfe reingegriffen und haben mehr oder weniger gelungene und manchmal auch ganz scheußliche Wohnungsbauprojekte finanziert. Der öffentliche Wohnungsbau, ja, also Wohnungsbestände in Landes-, Bundes-, Kommunalbesitz, war der Standard. Also in den 80er Jahren hätte niemand gesagt, wir verkaufen das einfach. Es war eine Selbstverständlichkeit, dass Städte eine Eigenverantwortung dafür haben, die Wohnungsversorgung ihrer Bevölkerung sicherzustellen, auf die Idee zu kommen, dass man öffentliche Plätze und Straße vielleicht im Zuge von Bauprojekten an die Investoren gleich mitverkaufen kann, wie wir teilweise das in so Bauprojekten wie am Potsdamer Platz in Berlin, aber auch in anderen Bereichen kennen, wo dann sozusagen im Prinzip quasi öffentliche Flächen sozusagen den privatrechtlichen Regulierungen eines Immobilienbesitzers unterliegen. Ja, auch das wären Sachen gewesen, die noch vor 15 oder 20 Jahren völlig undenkbar geworden wären. Und wenn wir das mit der Gentrification-Diskussion jetzt versuchen zu koppeln, dann bedeutet das aus meiner Perspektive, dass wir es mit der Gentrification im Prinzip mit so einer Art letzten Tabu der Stadtentwicklung zu haben. Ja, es ist sozusagen kein Problem mehr zu sagen, wir verkaufen die Stadt, es ist kein Problem zu sagen, wir finden, dass private, öffentliche Plätze viel besser gestalten können und für die Aufwertung verantwortlich sein sollten. Aber es gibt im Moment in den allermeisten Städten noch niemanden, der offen sagt, ich finde es eigentlich kein Problem, dass die Armen aus der Innenstadt verdrängt werden. Ja, also das wird immer noch hinter sozusagen anderen Begriffen versteckt. Da sagt man eher, wir haben die Notwendigkeit der energetischen Sanierung, wir müssen an die CO2-Bilanz denken, wir müssen hier eine Reurbanisierung durchführen, die sozusagen der Stadtwirtschaft oder der Stadtökonomie wieder auf die Sprünge helfen wird. Aber das ist letztendlich immer noch der Versuch, so eine letzte Schamgrenze aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Ansatz ist, auch für soziale und Protestbewegungen zu sagen, gerade deshalb wollen wir diesen Begriff auch nutzen, ja? weil der dieses Provokationspotenzial hat, weil der auch immer die Möglichkeit mit offeriert, dass man sofort in eine öffentliche Debatte und Auseinandersetzung kommt. Ja? Also wir haben es ja ansonsten mit Politiken in den Städten, ist das noch zu hören oder zu tun, die sozusagen zu verschwinden scheint, also die immer das Gute betont, was sie machen und die sozusagen sich kaum noch für eine öffentliche Auseinandersetzung sozusagen angreifbar machen. Und aus der Perspektive, glaube ich, ist es tatsächlich sinnvoll, diesen Gentrification-Begriff auch in den Stadtbewegungen und Protestbewegungen, Mieterbewegungen mit aufzugreifen. Gerade weil der Gentrification-Begriff den Verdrängungsbegriff so zentral setzt. Peter Marcuse hat Anfang der 90er Jahre, glaube ich, geschrieben, die Verdrängung ist das Wesen, ja, und kein ungewollter Nebeneffekt der Gentrification. Und wenn wir uns jetzt an diese Ursprungsdefinition erinnern, dann könnte man sagen, okay, das sind so Merkmale, wenn die alle zutreffen, dann sprechen wir von Gentrification. Ja, wenn es keine Verdrängung gibt, dann ist es irgendwas anderes, dann ist es vielleicht eine wirklich gelungene Stadterneuerungsmaßnahme. Aber schon in den 60er Jahren wurde gesagt, wenn Verdrängung dazu gehört, dann ist es Gentrification. Marcuse setzt jetzt da noch einen drauf und sagt, ja, klar, also ohne Verdrängung keine Gentrification, aber das ist eben nicht einfach ein Zufall, sondern das ist der Kern, ja, das ist das Wesen von diesen Prozessen und nicht ein einfacher Nebeneffekt. Und wenn wir das nochmal ein bisschen abstrakter formulieren, dann würde ich sagen, dass Gentrification alle ökonomischen Strategien der Entwertsetzung und politische Strategien der Aufwertung umfasst, die für ihren Erfolg den Austausch der Bevölkerung oder der vorherigen Nutzergruppen voraussetzen. Ja, und das bringt das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Ich mache das mal mit zwei Beispielen. Wenn wir ökonomische Entwertsetzungsstrategien, also von Hauseigentümern, Investoren zum Maßstab nehmen und jetzt sehr idealtypisch, man kann das dann sozusagen an anderen konkreten Beispielen in den eigenen Städten auch nochmal diskutieren, ein Altbauhaus, was jetzt zur Miete zu einem relativ durchschnittlichen Mietzins vermietet wird, als Ausgangslage nehmen und sagen, da kommt ein Eigentümer, der hat es gekauft, hat relativ viel Geld dafür bezahlt und hat sich in den Kopf gesetzt, dass man diese relativ preiswerten Mietwohnungen in teure Eigentumswohnungen umwandelt. Ja, dann ist das eine relativ nachvollziehbare ökonomische Strategie, also wenn man damit einen Gewinn realisieren kann, den man ansonsten, also auf den man ansonsten sehr lange warten müsste, wenn man das als Mietzinshaus weiter betreiben würde. Und diese Strategie, ja, diese Inwertsetzungsüberlegung, Umwandlung in eine Eigentumswohnung, wenn die aufgehen soll, ja, wenn die erfolgreich sein soll, dann müssen die Altbewohner eigentlich raus. Ja, weil wenn das nämlich diejenigen wären, die ganz viel Geld bezahlen könnten, dann hätten sie sich vielleicht woanders schon eine Eigentumswohnung gekauft, ja, dann würden sie nicht in diesen preiswerten Mietwohnungsbeständen wohnen. Ja, das ist ja etwas, was wir sozialstrukturell in ganz vielen Städten beobachten können, also dass diejenigen, die das wenigste Geld haben, in den preiswertesten und häufig schlechtesten Wohnungen wohnen. Ja, und das kann man auf andere wohnungswirtschaftliche Strategien ausweiten, also wenn Eigentümer aus einer wirtschaftlichen Perspektive feststellen, dieses kleine alte Haus, wenn wir das jetzt abreißen und durch einen Neubau mit dem doppelten Volumen ersetzen, dann würden wir wohnungswirtschaftlich gesehen viel größeren Gewinn machen. Ist das auch wieder sowas, ja, was nur funktioniert, wenn es mir gelingt, die bisherigen Nutzer erstmal da wegzunehmen und wegzusetzen. Ja? Und das ist damit gemeint, wenn ich sage, so die also Gentrification ist, wenn es wohnungswirtschaftliche Strategien gibt, die Verdrängung voraussetzen, wo es nicht einfach nur so ein Nebeneffekt ist, dass man sagt, oh, ich wollte hier eigentlich nur die Fassaden schön machen, weil das dem historischen Stadtbild entspricht und dann merke ich hinterher, dass aus Versehen die Miete so hoch ist, dass das jemand ausziehen musste. Ja? Sondern wenn wir von Gentrification sprechen, dann versuchen wir uns Prozesse vorzustellen, in denen der wohnungswirtschaftliche Kern, ja, des Miet- oder Haus- immobilienwirtschaftlichen Geschäftes tatsächlich darauf ausgerichtet ist, ja, der würde gar nicht funktionieren, wenn die Mieter da ein dauerhaftes Mietrecht hätten, wenn die sich verweigern würden, Modernisierungsmaßnahmen erdulden zu müssen, etc. Ja, also das heißt, für die ökonomischen Strategien und in den aktuellen Diskussionen gibt es relativ viele Versuche, das aus dieser engen Wohnungsbezogenheit auch nochmal herauszugreifen und auch zu sagen, Gentrification kann auch in der Art und Weise, wie öffentliche Räume genutzt werden, beschrieben werden. Und auch da kennen wir ja in ganz, ganz vielen Städten dieses Phänomen, dass Stadtverwaltung in so einer Suggestion einer Standortkonkurrenz zu anderen Städten um Unternehmensansiedlung, um Touristinnen, um Großereignisse in Konkurrenz sich definieren und sagen, wir müssen Teile unserer Stadt genau für diese umworbenen Gruppen oder Nutzerinnen herrichten. Ja? Und wir müssen beispielsweise den Platz zwischen Bahnhof und Oper oder zwischen, wie heißt das hier, Konzerthaus, sozusagen, also der soll auch so eine Visitenkartenfunktion für diesen Stadtwettbewerb haben. Ja? Wir können uns ja nicht leisten, oder Stuttgart wird es auch diskutiert, ja, dass dieser olle Bahnhof da sozusagen ja auch kein richtig gutes Aushängeschild für die Stadt ist. Ja? Also das heißt also, dass es da auch Strategien gibt, die politisch initiiert sind, die sagen, wir wollen bestimmte Teile, vor allen Dingen der Innenstädte, repräsentativ gestalten. Und damit ist ja auch immer gemeint, dass man die bisher vielleicht diese nicht so repräsentativen Räume in der Innenstadt nutzen. Ja? Trinker, Skateboardfahrer, Leute, die da vielleicht mit Drogen handeln oder was auch immer. Ja? Also Dinge, die es im Bahnhofsviertel sozusagen traditionell immer sozusagen in großen Mengen gab, die sozusagen passen ja nicht auf die Visitenkarte. Ja? Jedenfalls also gibt es ganz wenige Städte, die sagen, also wir sind die Stadt, die den Drogenhandel in der Innenstadt toleriert und die Druckräume gleich neben dem Rathaus eingerichtet haben. Ja? Also ist hier auch nicht in Freiburg, oder? Also so, und das heißt also auch aus so einer Perspektive greift eigentlich dasselbe Prinzip, ja? Dass ich mir einen politischen Mehrwert verspreche als Stadtregierung und sage, ich will eine schöne Visitenkarte in meiner Innenstadt haben, und wenn das aufgehen soll, wenn das Erfolg haben soll, dann müssen die vorher diese Räume genutzt haben, die müssen natürlich auch verschwinden. Ja? Und das kann man auf andere Bereiche, weiß nicht, wenn es so Diskussionen gibt, dass in benachteiligten Quartieren eine nicht so gut entwickelte Gewerbestruktur vorliegt. Ja? Da wird dann immer gesagt, die ist nicht ausdifferenziert genug. Ja? Da gibt es zwar sozusagen Modegeschäfte, Telekommunikationsgeschäfte, da gibt es Gastronomie, eigentlich das, was in so eine Ladenstraße gehört, aber wenn das alles sozusagen im Bereich von 99-Cent-Läden oder einer ethnischen Ökonomie ist, dann kommen die Planer und sagen, das ist hier gar nicht richtig ausdifferenziert. Ja? Und meinen damit, also hier müsste eigentlich was Höherwertiges mit dazukommen. Ja? Und auch wenn solche Strategien erfolgreich sein sollen, dann heißt das letztendlich, dass die bisher da die Räume genutzt haben, das Gewerbe genutzt haben, verschwinden müssen. Also das würde ich so gern als so den Grundgedanken von Gentrification mit übernehmen. Und wenn ich das so betone, dann auch deshalb, weil wir sowohl in den öffentlichen Debatten als auch, glaube ich, in vielen bewegungsnahen Diskussionen in diese Falle von Kulturalisierung der Gentrification-Debatte hineintappen. Ja? Dass wenn man von Gentrification spricht, sozusagen und Flugblätter liest, dann ist es viel häufiger, dass man sagt, ja, da sind jetzt die Yuppies mit ihren großen Autos gekommen und die bestellen sich Pizza, die 27 Euro kostet, und da sind jetzt Künstler und die haben eine neue Galerie aufgemacht und sind da unter sich. Das heißt also, die Art und Weise, wie wir über Gentrification sprechen, hat dann relativ wenig mit diesem eigentlichen Kerngeschäft zu tun, was ich gerade beschrieben habe. Ja, und sind eigentlich eher so Erscheinungsformen von dem, was dann passiert ist. Ja, also, dass dann da Leute kommen, die andere Lebensstile haben oder andere Konsumgewohnheiten sozusagen auch im öffentlichen Raum austragen. Und ich glaube, dass in den stadtpolitischen Debatten, die auch danach fragen, was können wir denn tun? Also das steht, glaube ich, erst morgen an, deshalb werde ich das noch nicht alles verraten. Dass es da auch sinnvoll ist, zu überlegen, also will ich mich an diesen Erscheinungsformen abarbeiten? Ja, also und sowas gibt es ja, also dass es irgendwie lustige Videos auch aus Hamburg gibt, wo man sagt, hier, wir haben Deattraktivierungsstrategien. Ja, wir hängen jetzt einfach überall irgendwie unsere Pennytüten ins Fenster und dann werden die sozusagen schon die Investoren abgeschreckt, oder wir sozusagen machen es den neuen Geschäften ganz schwer, ja, damit die nicht die Gentrifizierung hier vorantreiben. Und ich glaube, dass das im Kontext von stadtpolitischen Auseinandersetzungen sinnvoll sein kann, sich auch an solchen Symbolen sozusagen abzuarbeiten oder die auch eben als das, was sie sind, als Symbole und Erscheinungen von bestimmten Entwicklungen sozusagen sichtbar zu machen oder damit vielleicht einen Eingang in eine Diskussion überhaupt zu bekommen. Glaube aber, dass wenn man über wirkliche Strategien nachdenkt, wie man es verändern will, das eigentlich egal ist, ja, ob irgendwer eine neue Galerie aufgemacht hat oder nicht. Ja, oder ob weiß nicht, in Berlin wurde immer irgendwie auch darüber diskutiert, wo die Berlin-Tatorte spielen. Ja, also das nicht auch so ein Zeichen ist. Da werden ja auch immer neue Viertel entdeckt. Aber also das sozusagen, also deshalb diese Ausführlichkeit zu sagen, also Gentrification ist im Kern so ein Verdrängungsgeschäft und vor allen Dingen eben ein politisch-ökonomisches Verdrängungsgeschäft. Weil das so wichtig ist, habe ich hier mal auch wieder aus der amerikanischen Diskussion mit übernommen, so eine Anregung, wie man über Verdrängung nachdenken kann. Und Peter Marcuse hat sozusagen am Beispiel von Veränderungen in New Yorker Stadtteilen so also eine richtige Typologie von Verdrängung aufgeschrieben, hat gesagt, so Verdrängung ist der zentrale Begriff in den Debatten, aber wenn wir jetzt in so einen Austausch treten, was ist denn jetzt Verdrängung? Ja, wie definiere ich die? Oder bei den soziologischen Debatten ist es noch viel schlimmer. Wir müssen dann auch noch immer sagen, wie wollen wir die denn messen? Ja, also und nicht nur einfach sagen, also der ist verdrängt worden oder da sind so und so viele verdrängt worden. Also das heißt, also stellt sich sozusagen nochmal eine andere Herausforderung. Und er hat sozusagen relativ gut an den Beispielen der Stadtentwicklung in 80er Jahren in New York gezeigt, dass unterschiedliche Formen und hat unterschieden in so eine Art physische Verdrängung, ja, wo er sagt, also das ist so ein Displacement, wo quasi der Eigentümer mit sozusagen mit einer unmittelbaren Macht auf die Bewohnerin reagiert und weiß nicht, denen das Wasser abstellt oder vielleicht einen Bautrupp vorbeischickt oder mit anderen Willkürmaßnahmen versucht, Leute aus den Vierteln zu drängen. Ja? Also, und diese also physische Verdrängung in Form von einer sehr bewussten Desinvestition, das gibt es durchaus auch in vielen deutschen Städten noch, ja? Dass Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungsunternehmen sich in bestimmten Beständen, wo man die Leute loswerden will, einfach weigern, Reparaturen zu machen oder den Wohnstandard so runter wirtschaften, dass dann wirklich irgendwann die Grenze der Bewohnbarkeit vom Baustandard her unterschritten wird. Das wären so Sachen, die man in diese physische Verdrängung einsortieren kann. Daneben, und das ist, glaube ich, das, was in den meisten Debatten die zentrale Rolle spielt, beschreibt er so eine ökonomische Verdrängung und sagt, also der Klassiker von Verdrängung ist eigentlich, dass da Leute sind, die können die steigenden Kosten, ja, von Mieten, von Eigentumswohnungen in sozusagen anderen Wohnungsmarkt oder Wohnungsversorgungssystem nicht bezahlen oder können die Modernisierungskosten nicht mehr finanzieren. Da denke ich, ist für die sozusagen nächsten Jahre steht da groß auf der Tagesordnung, dass es ja diese gesetzlichen Regelungen zur energetischen Sanierung von Wohnungsbeständen gibt. Und da greift sozusagen auch wieder so eine zentrale Logik der Gentrification, dass die Notwendigkeit für diese energetischen Sanierungen natürlich in den Häusern, die jetzt die preiswertesten Bestände sind, ja, also die haben die dünnsten Fenster und die schlechtesten Fassaden und die sozusagen schlechtesten Wärmedämmungsquoten, wenn dann da die Messer des Bundesbauministeriums vorbeikommen. Und bei denen wird sozusagen der meiste Umbau notwendig sein. Ja? Und das wissen ja alle, die sich mit Wohnungsmarkt und Wohnungs- oder Stadterneuerungsthemen beschäftigen. Umbau und Investitionen werden sozusagen in der Regel letztendlich auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt, die das dann bezahlen müssen. Ja? Das heißt also, diese ökonomische Form der Verdrängung, steigende Mieten insbesondere, auch durch Umbaumaßnahmen ausgelöst, die sozusagen ist so ein Kern in den Gentrification-Auseinandersetzungen. Peter Marcuse hat daneben aber noch andere Formen der Verdrängung mit in den Blick genommen. Er hat zum Beispiel von so einer Art kulturellen Verdrängung gesprochen, hat gesagt, gerade durch das, was bei Ruth Glass der gesamte soziale Charakter einer Nachbarschaft verändert sich, beschrieben wurde, das führt dazu, dass gerade Langzeitbewohner, also vor allen Dingen ältere Bewohnerinnen und Bewohner in solchen Vierteln, plötzlich das Gefühl haben, ganz viel, was sie an sozusagen Alltagserfahrungen und Ortserfahrungen in ihrer Nachbarschaft in 20, 40, 60 Jahren Anwesenheit dort angesammelt worden, ist plötzlich nichts mehr wert. Ja? Also wenn sich die gesamte Gewerbestruktur verändert, gibt es vielleicht die Läden, die gerade ich für meinen Lebensstil brauche, überhaupt nicht mehr, ja? Weil andere mit ihrem Lebensstil vielleicht am längeren ökonomischen Hebel sitzen. Und dann verliert diese Nachbarschaft für mich an Gebrauchswert letztendlich. Ja? Ich kriege da gar nicht mehr die Sachen, die ich brauche, wenn dazu noch meine Freundinnen und Freunde auch gerade ausgezogen sind, hat das sozusagen einen Entfremdungseffekt, ja, schreibt Marcuse, den, und wir haben in sozusagen Prenzlauer Berg die schöne Situation, dass das so ein vielfaches Forschungsfeld ist, eben nicht nur für Stadtplaner und Soziologen, sondern auch von Ethnologie und sonstigen Fachrichtungen. Und da gibt es sozusagen jede Menge an so tiefen Interviews, und da gibt es eine ethnologische Abschlussarbeit, die alte Damen in dem Aufwertungsgebiet befragt hat, und da sagt eine, also da wird da zitiert mit dem sozusagen eindrucksvollen Satz, ich wohne seit 60 Jahren hier und habe mich noch nie so fremd gefühlt. Ja, und normalerweise haben wir in Städten eigentlich so eine Raum-Zeit-Beziehung, dass je länger wir an einem Ort sind, umso vertrauter sind wir mit den Sachen. Ja, und wenn ich in sozusagen neuen Kontext komme, weil ich in eine neue Stadt ziehen muss oder an einen neuen Ort komme, wende ich mich eigentlich an diejenigen, die schon länger da sind, um zu erfahren, Was ist hier eigentlich los, wo kriegt man irgendwas, was sind die Regeln, mit denen ihr sozusagen euren Alltag hier organisiert. Ja? Und aus der Perspektive dieser alten Dame kehrt sich das plötzlich um. Die sagt, also die 60 Jahre, die ich hier gewohnt habe, die sind plötzlich gar nichts mehr wert. Also alles ist so schnell und anders, ja? dass meine Punkte hier überhaupt nicht mehr ankommen. Ich komme gar nicht hinterher zu verstehen, wie mein Quartier sich entwickelt. Ja? Und das hatte dann immer so eine latente Umzugsneigung, wenn dazu dann auch noch die Mietpreise irgendwie steigen, dann ist sozusagen dieser Effekt, oder ist die Neigung, ich will unbedingt hier vor Ort bleiben, sozusagen nimmt dann auch deutlich ab, und dann ziehen die sozusagen aus. Ja? Und sozusagen andere Formen der kulturellen Verdrängung gibt es aber auch in sozusagen diesen häufigen, sozusagen ein bisschen überbetonten Frühphasen der Gentrification oder Pionierphasen, also gerade wenn gesagt wird, hier kommt jetzt die Alternativkultur und die Künstler, die so ein Viertel sozusagen ursprünglich aufwerten angeblich, dann hat aber so eine Etablierung von Subkulturen, viele besetzte Häuser und tolle Clubs und illegale Bars in irgendwelchen Kellern, in der Regel ja sozusagen eine ganze Reihe von Folgeproblemen, ja, also da werden dann mit Bierflaschen, die werden dann auf der Straße zerdeppert und es ist laut, und für Leute, die Kinder haben und früh zur Arbeit müssen, ist es unerträglich laut. Ja? Und wenn die sich dann beschweren, dann wird gesagt, ihr seid ja Spießer, ja? Die Stadt ist ja für alle da und also auch für uns, die wir Krach und Party machen wollen. Und das heißt also auch sozusagen, ich weiß nicht, ob man jetzt unser Milieu dazu sagen sollte, also sozusagen so subkulturelle, alternative Milieus sozusagen können durchaus an dieser Verdrängungsschraube drehen, wenn sie selber eine bestimmte Rücksichtslosigkeit und sozusagen nachbarschaftliche Dominanz mit ihren Verhaltensweisen erlangen. Auf der anderen Seite gibt es das aber auch als Auseinandersetzung sozusagen andersrum bei der Verdrängung von solchen Alternativ- und Pioniernutzung, etwa wenn wie in Prenzlauer Berg Wohnungseigentümer, die in gerade frisch errichtete Loftwohnung in Prenzlauer Berg eingezogen sind und dann zu ihrer Überraschung festgestellt haben, dass Wand an Wand mit ihren 3.500 Euro pro Quadratmeter Loft, das ist für Berliner Verhältnisse ein unglaublich hoher Kaufpreis, einer der ältesten Rockclubs der Stadt war. Und weil das ein altes Gebäude war, hatten die auch keine richtige Wärmedämmung. Und dann haben diese Wohnungseigentümer gesagt, wir haben ja jetzt hier bezahlt, also das heißt, wir wollen auch den Raum drumherum, wir wollen es auch nutzen und mit unseren Kindern hier wohnen. Und die haben dann sozusagen über Lärmschutzklagen und Bauverordnung geschafft, also den Club so große Auflagen zu geben, dass die letztendlich jetzt ausgezogen sind und wahrscheinlich jetzt an anderer Stelle in der Stadt sozusagen den kulturellen Aufwertungsprozess wieder neu in Gang setzen, also in diese Pionierkarawane eingezogen sind und jetzt in Kreuzberg oder Neukölln ihr Glück versuchen. Aber das heißt also, wir sehen daran, dass sozusagen Dominanzen von bestimmten Gruppen mit ihren Lebensstilvorstellungen noch dazu, wenn sie sozusagen eine relativ große Durchsetzungsfähigkeit ja, ihrer eigenen Raumnutzungsansprüche mit sich bringen, ja, weil sie entweder Geld haben und einen guten Anwalt bezahlen können oder weil sie, weiß ich nicht, in kollektiven Strukturen von Alternativszenen einfach das machen, was sie gerne wollen, ohne zu fragen, ob man das jetzt darf, dass das durchaus auch diese Entfremdungs- und Verdrängungseffekte haben kann. Ein vierter Punkt, der hat zumindest in den Stadterneuerungsdiskussionen in den Ostberliner Sanierungsgebieten regelmäßig zu Verwirrnis geführt, und da wurde immer gesagt, na, das könnt ihr jetzt wirklich nicht mehr als Verdrängung bezeichnen, ist etwas, was Peter Marcuse als indirekte Verdrängung oder als exkludierende Verdrängung beschrieben hat. Und er hat das so formuliert, dass er sagt, er will auf einer Gebietsebene und nämlich nicht mehr auf einer individuellen Ebene, wo ich sagen kann, du oder du oder du bist verdrängt worden, sondern er hat das Gebiet, eine Nachbarschaft im Blick und sagt, wenn in so einer Nachbarschaft Mobilität herrscht, Auszüge stattfinden, ja, und Wanderungsbewegung gibt es ja in Städten fast immer, und das dazu führt, dass ein Haushalt eines ganz bestimmten Typs, also zum Beispiel ein armer Haushalt mit geringem Einkommen, aus einer Wohnung auszieht und dann mit der Wohnung etwas passiert, was verhindert, dass ein Haushalt desselben Typs überhaupt wieder einziehen kann. Ja, weil die Wohnung, als sie leer geworden ist, umgewandelt wurde in eine Eigentumswohnung, weil modernisiert wurde und die Miete jetzt plötzlich doppelt so hoch ist. Dann sagt er, ist das eigentlich auch eine Verdrängung, ja, auf Gebietsmaßstab, weil sich der Wohnungsmarkt schließt, ja, oder das Wohnungsmarktsegment, und bestimmte Gruppen gar keinen Zugang mehr haben. Ja, und wenn wir davon ausgehen, dass natürlich auch, weiß ich nicht, Hartz-IV-Empfänger Gründe haben, umzuziehen, ja, und sozusagen der Raum für sie nicht zur Falle werden muss, dann bedeutet das auch wieder in so einer lang- und mittelfristigen Perspektive, dass wir über diese indirekten, exkludierenden Verdrängungen auch diese Homogenisierung oder diesen Austausch der Bevölkerung, ja, auf Nachbarschaftsebene erleben. Warum ist das wichtig, dass man diese verschiedenen Formen der Verdrängung so betont oder sich sozusagen auch vor Augen führt? Und ich glaube, weil es abhängig von den jeweilig dominierenden Verdrängungsformen in den eigenen Städten sozusagen wichtig ist, die eigenen Forderungen auch daran sozusagen daran zu orientieren. Ja? Also wenn wir Situationen haben, in denen wir unglaublich skrupellose Eigentümer haben, die quasi irgendwelche Bautrupps mit großen Handschuhen morgens in die Wohnanlagen schicken, die da irgendwie die Mieter rausekeln und das Wasser immer abstellen, also diese physische Willkürverdrängung sozusagen die dominante Form ist, dann brauche ich ja andere Strategien, als wenn ich feststelle, in meiner Stadt haben wir eigentlich eher diese indirekte Verdrängung. Ja? Wenn jemand auszieht, der wenig Geld hatte, kommt nie wieder ein anderer arbeitsloser, einkommensschwacher Studentenhaushalt in diese Wohnung rein. Ja? Also beides ist Verdrängung, aber wenn ich eine Forderung formulieren will und sagen, wie soll das verhindert werden, also davon gehe ich mal aus, also dass wir das nicht wollen, ja, dann sozusagen ist es ein Unterschied, weil ich bei dem einen vielleicht sagen müsste, hier sollten sich die Mieter organisieren, vielleicht sollten wir auch einen Trupp haben, der mit großen Handschuhen bei den Eigentümern vor der Tür steht, ja, oder wir gehen zur Mieterberatung und stellen fest, wir haben ganz gute Gesetze, um uns dagegen zu schützen. Ja, und wenn ich diese explodierende Verdrängung, um jetzt zwei von denen rauszunehmen, als Hauptmechanismus erkenne, dann brauche ich eigentlich eine völlige Reform sozusagen des gesamten Wohnungsmarktes, der Wohnungspolitik müsste ich eigentlich fördern, dass es einen sozialen oder öffentlichen Wohnungsbau genau an diesen Orten gibt oder dass die Stadt Belegungsrechte aufkauft oder sowas. Ja, das heißt also, die Art und Weise der Verdrängung, und die unterscheidet sich, glaube ich, durchaus in einzelnen Städten auch in Deutschland, die sollte man schon sozusagen relativ gründlich analysieren, um dann auch die richtigen Schlussfolgerungen und Forderungen zu stellen. So viel zu den Verdrängungen. Die Soziologie, Stadtforschung, versucht immer ja nicht nur Phänomene zu beschreiben oder zu messen, sondern hat auch so einen Ansatz zu sagen, wir wollen auch erklären, warum das so ist. Und da will ich drei sozusagen Erklärungsmodelle kurz vorstellen. Es gibt einen eher von Soziologinnen und Soziologen getragenen nachfrageseitigen Erklärungsansatz, der im Prinzip seit der Studie von Ruth Glass versucht hat herauszufinden, also warum sind denn die Innenstädte jetzt plötzlich so attraktiv für diese Mittelschicht, warum ziehen die nicht wie in den Jahren davor weiter ins suburbane Eigenheim? Und da gibt es so als die Hauptmodelle, da wird ja Susanne morgen noch viel ausführlicher und besser und informierter drüber sprechen können, sozusagen als große Erklärung stand dann immer im Raum, ja, das hat damit zu tun, dass sich die Arbeitsverhältnisse geändert haben, dass wir eine Rückverlagerung von Arbeitsverhältnissen, vor allen Dingen in der Dienstleistungsökonomie, in den Städten beobachten können, dass Mittelklasse, also wieder Mittelschichten wieder in innerstädtischen Arbeitsstandorten arbeiten, dass sich die Lebensstile ausdifferenzieren, dass man sozusagen eine subjektive, individuelle Unzufriedenheit mit diesen homogenisierenden Wohnformen, ja, als die das Leben am Stadtrand ja häufig in den Klischees dargestellt wurde, haben will, dass es demografische Umbrüche gibt, also dass wir Sozialstatistik bei den Haushaltsgrößen ja sehen, es gibt immer mehr Singles in den Städten, für die ist möglicherweise das Eigenheim am Stadtrand aus vielerlei Gründen nicht der passende Ort, ja, sondern die wollen lieber eine sozusagen sozusagen zentral gelegene kleinere Wohnung in der Innenstadt haben. Flexibilisierung in den Arbeitsverhältnissen, ja, wo du irgendwie bis in die Nacht irgendwie noch am Computer sitzen musst oder in irgendwelchen Projektsitzungen die Deadline von übermorgen einhalten musst, ja, die verhindern so die Argumentation dieser Soziologin oder soziologischen Studien, die sozusagen tragen zu der hohen Attraktivität von innerstädtischen Wohnorten bei. Ja? Also als Stadt der kurzen Wege wird das dann häufig ins so Planerdeutsch übersetzt. Und man hat daraus sozusagen abgeleitet, also weil sich Arbeitsbedingungen, demografische Veränderungen, Lebensstile in der Gesellschaft verändert haben, gibt es sozusagen diese Rückkehr in die Innenstädte. Geografinnen und Wirtschaftswissenschaftler haben gesagt, das ist total prima, klingt auch alles einleuchtend, was ihr da erklärt, aber weil wir Gentrification, wie wir zum Anfang ja gesagt haben, als wohnungswirtschaftlichen Wertsetzungsprozess begreifen müssen, müssen wir auch erklären, warum eigentlich Geld in diese Innenstädte fließt, also warum der Wohnungsmarkt, ja, dem sind ja Lebensstile und demografische Umbrüche jetzt sozusagen eher mittelbar, also sozusagen beeinflussen die den und haben gesagt, wir müssen eigentlich Theorien aufstellen oder Modelle entwickeln, die uns erklären, warum sozusagen die Angebotsseite, ja, die ökonomische Seite der Gentrification, wie die erklärt werden kann und haben da zwei große Theorien aufgestellt. Das eine ist ein bisschen komplizierter, weil es unmittelbar an sozusagen Weltwirtschaftsentwicklung dran ist und großen großen Wirtschaftszyklen, vor allen Dingen von kritischen Geografen argumentiert, wie David Harvey, der gesagt hat, also um Gentrification zu erklären, müssen wir uns die Krisen der Waren- und Güterproduktion im ersten Kapitalkreislauf, also das ist sehr marxistisch geprägt, anschauen. Wenn es da durch Überakkumulationskrisen zum tendenziellen Fall der Profitrate kommt, dann lohnt es sich aus Sicht der sozusagen Kapitaleigner nicht mehr das Geld weiter in diesen ersten Kapitalkreislauf zu stecken und dann führen die das in den zweiten Kapitalkreislauf der Immobilien- und Infrastrukturproduktion ab. Also das ist die grobe Idee, wenn man das sind Sie, seid ihr alle Marx geschult? Dann brauche ich es nicht weiter erklären. Also die grobe Idee ist...
Sonst wäre man in Berlin beim Kongress.
Da konnte auch jeder hin. Also da musste man nicht Marx gelesen haben, glaube ich. Die Grundidee ist, also wenn ich Autos oder Waschmaschinen produziere und irgendwann sind eigentlich alle mit Autos oder Waschmaschinen sozusagen versorgt und ich werde die gar nicht mehr los, weil wir auch gerade keinen Krieg gewonnen haben und ich die irgendwo anders verkaufen kann, dann... sozusagen stellt sich ja die Frage, will ich das Geld, ja, also wir gehen vom Kapitalkreislauf aus, also wo Geld immer investiert werden muss, um mehr Geld zu werden, dann stellt sich für mich die Frage, ist es jetzt noch ökonomisch geraten, noch mehr Waschmaschinen zu produzieren, wenn alle eine haben? Ja, und genau diesen Punkt greift Harvey auf und sagt, genau weil das regelmäßig passiert, ja, in der Waren- und Güterproduktion, stehen Kapitalisten, Geldeigner, Investoren regelmäßig vor dem Problem, dass sie sagen, wir haben jetzt hier diesen Batzen Geld und es lohnt sich aber nicht, jetzt noch mehr Waren zu produzieren, aber wir wollen ihn ja irgendwo anlegen. Ja? Und eine von diesen Anlageformen, so die Argumentation, die ist der Immobilienmarkt und die hat aus Perspektive sozusagen des gesamten sozusagen Kapitalsystems den großen Charme, dass da ja niemand damit rechnet, dass ich es gleich wieder kriege, ja? Sondern dass ich im Prinzip die Probleme der Verwertung und in Wertsetzung und das Abschluss von Kapitalkreislauf in irgendeine Zeit sozusagen in die Zukunft verlagern kann. Also ja, und er nennt das auch so ein, dass das so ein Spatial Fix ist, den das Kapital sich da geschafft hat, so eine Art Rettungsring oder so ein kleinen fiesen Trick, um sozusagen also das Kapital selbst am Leben zu erhalten, ja, dass es diese Möglichkeit hat, die Krisen, die es in der Waren- und Güterproduktion gibt, auszugleichen dadurch, dass sozusagen Geldmengen, die da gewonnen wurden, absorbiert werden von diesen Kapitalmärkten. Und das hat er beobachtet und sagt, das kommt in Zyklen immer wieder. Und immer wenn das wiederkommt, dann sind ganz viele Wohnungsbauprojekte auch und Infrastrukturprojekte zu beobachten. Sozusagen ein wichtiger Ansatz, der das erklärt hat, sind aber andere Geografen auf die Idee gekommen, haben gesagt, naja, aber damit kannst du ja nicht erklären, warum die jetzt keine suburbanen Eigenheime mehr bauen, sondern warum die in Modernisierungsmaßnahmen in den Innenstädten investieren. Ja, also da, jetzt wissen wir zwar, irgendwie gibt es viel Geld für den Immobilienmarkt und für Investitionen in den Immobilienmarkt, aber wir wissen noch nicht, warum der ausgerechnet in diesen Gentrifizierungsgebieten verlagert wird. Und da ist Neil Smith, den wir vorhin schon da als mit dem Dirty Word kennengelernt haben, gekommen und hat gesagt, ja, ich habe eine Theorie. Und die nenne ich jetzt Rent-Gap-Theorie, Ertragslückentheorie. Und hat sich sozusagen mit den Einzeleigentümer oder mit den ökonomischen Rationalitäten einzelner Investoren und Eigentümer beschäftigt. Hat gesagt, wann ist es denn für einen Eigentümer oder Investor oder Investoren vielleicht auch sinnvoll, in sozusagen die Modernisierung von Häusern zu investieren. Und hat gesagt, naja klar, das hängt irgendwie davon ab, wie viel Geld ich am Ende erwarten kann. Also wie die potenzielle Grundrente, die ich hier erwarte, wie die aussieht. Ja, also wenn ich weiß, ich kann jetzt hier ein Haus bauen, aber das ist irgendwie gleich neben dem Atomkraftwerk, da zieht zurzeit sowieso niemand hin, ja, dann würde ich es gar nicht machen, weil ich da keine potenzielle Grundrente überhaupt errechnen kann. Das heißt also, das ist davon abhängig, was ich mir erwarten kann langfristig. Auf der anderen Seite hat er sozusagen wirtschaftliche Betrachtung angestellt und hat gesagt, aber in so einer wohnungswirtschaftlichen Kalkulation in den Städten spielt es ja eine große Rolle, wie viel das wert ist, was schon da ist. Ja, das muss ich ja im Prinzip abziehen. Also das heißt, also wenn ich mir ein Haus irgendwo kaufe und da wird schon eigentlich die höchste Miete der ganzen Stadt gezahlt, wäre ich als Eigentümer sozusagen nicht ökonomisch rational, wenn ich sage, die kriegen jetzt aber alle noch goldene Wasserhähne und dann kann ich es um 20 Cent pro Quadratmeter erhöhen. Also weil es ist ja schon die höchste Miete, das heißt also, da lohnt sich eine Investition eigentlich gar nicht, ja? weil wir schon ganz nah an diesen potenziell erwarteten Zinserträgen oder Einnahmen dran sind. Und deshalb, sagt er, müssen wir eigentlich die Gentrification, die Investitionen in bestimmte Stadtviertel darüber erklären, dass es auf die Ertragslücke ankommt, nämlich da, wo die Ertragslücke am größten ist, ja? Wo ich mit einer Modernisierung oder Umwandlung in Eigentumswohnungen den allergrößten Sprung, ja, zwischen den aktuell kapitalisierten Grundrenten und den potenziell möglichen Grundrenten erreiche, da ist es am interessantesten für mich. Und dann sind wir sozusagen wieder bei dem Anfang, warum die Verdrängung nicht einfach nur so ein Nebenprodukt, sondern der Kern von Gentrification ist. Weil wenn ich nämlich mit dieser Ertragslücke erklären kann, warum es sich lohnt, in den schäbigsten Gebieten, mit den preiswertesten Mieten, wo es die sozusagen niedrigsten Grundstückspreise etc. gibt. Ja, wenn es sich da für mich der Anreiz am höchsten ist zu sagen, wenn ich es hier schaffe, das in richtig angesehene Eigentumswohnungen zu verwandeln und dann auch loswerde, ja, dann ist der Gewinn für mich ja unermesslich groß. Und das heißt also, aus dieser Perspektive, aus dieser ökonomischen Perspektive, kann man erklären, warum die Gentrification auch regelmäßig eben Gebiete trifft, in denen diese Verdrängungsprozesse ausgelöst werden, weil da nämlich die wohnen, die bisher auf diese schlechten, preiswerten Grundstücke angewiesen waren, ja, die diese geringen Grundrentenkapitalisierung aufweisen. Eine dritte Erklärungsansatz, hatte ich vorhin auch schon kurz gesagt, sind diese stadtpolitischen Erklärungen, dass man also sich Gedanken macht darüber, gibt es eigentlich fördernde oder bremsende Regulierungsinstrumente? Ja? Also gibt es einen großen öffentlichen Wohnungsbereich, gibt es ein starkes Mietrecht oder wird das gerade liberalisiert? Gibt es Investitionsanreize über Steuerabschreibungsmittel oder spezielle Programme? An welche Bedingungen sind die eigentlich geknüpft? Ja? Und das hat in der Vergangenheit, glaube ich, immer wieder auch Studien gegeben, auch schon in den 80er Jahren in Sanierungsgebieten in Nürnberg und in Köln, wo das untersucht wurde, wo überlegt wurde, welchen Einfluss hat eigentlich eine staatliche Regulierung mit Planungsrecht, mit bestimmten Förderinstrumenten auf die Entwicklung. Ja? Und das hat sehr unterschiedliche Effekte auch gezeigt, sodass wir Stadterneuerungsgebiete hatten, die tatsächlich eher so eine Anschubfinanzierung waren, um dann so einen Aufwertungsprozess, einen privatfinanzierten Aufwertungsprozess in Gang zu setzen. Es gibt aber auch Beispiele wie sozusagen die Altstadtsanierung in Nürnberg oder wie die sozusagen behutsame Stadterneuerung in Kreuzberg in den 80er Jahren, wo tatsächlich Instrumente gefunden wurden, die diese Verdrängungsprozesse in Wertsetzungsprozesse sozusagen deutlich abgebremst haben, ja, obwohl es da auch Begehrlichkeiten gegeben hat. Ja. Und das werde ich jetzt gar nicht so sehr vertiefen, aber was wichtig ist, dass natürlich Stadtpolitik dabei eine zentrale Rolle spielt und sozusagen wir das auch in den einzelnen Städten natürlich immer untersuchen können. Wenn wir diese drei Erklärungsmuster jetzt zur Grundlage nehmen, sagen also diese soziologische Erklärung, die Lebensstile und es wollen mehr Leute in den Innenstädten wohnen, die ökonomische Perspektive der kritischen Geografin und diese politische Perspektive, dann fällt sozusagen eine aktuelle, das sind alles Theorien, die in den 80er, Anfang der 90er Jahre entstanden sind als Erklärungsmodelle, dann fällt auf, wir haben es heute damit zu tun, also wenn man diese soziologischen Argumente nimmt, dass eigentlich alles, was damals beschrieben wurde, was diese neue Urbanität ausgelöst hätte, in noch viel stärkerem Maße vorhanden ist. Ja? Also die Flexibilisierung von Arbeitsbedingungen hat unglaublich zugenommen. Ja? Die Deindustrialisierung, Verlagerung städtischer Ökonomien in Dienstleistungssektoren hat in den meisten Städten massiv zugenommen. Ja, wir sprechen ja inzwischen schon von diesen Wissensökonomien oder die kreative Klasse, die manchmal durch die Debatten sozusagen streift. Also die ist ja keine sozusagen pure Erfindung also von Richard Florida, sondern ist ja auch ein Reflex darauf, dass es tatsächlich ganz viele solche Arbeitsverhältnisse gibt, die innerstädtisch stattfinden. Das heißt also, aus dieser Perspektive haben wir es eigentlich mit einer Ausweitung von Nachfrage zu tun. Ja? Also wenn dieser Bereich von flexibler Ökonomie, Wissensökonomie zugenommen hat, wenn zusätzlich sozusagen das Krise des Familienlebens sozialstrukturell und sozusagen steigenden Quoten von Einfamilienhaushalten in der Gesellschaft deutlich zugenommen hat, sind also ganz viele von den Argumenten, die man in den 80er Jahren hatte, die erklärt haben, warum so eine Gentrification, dieses zurück in die Innenstädte ziehen, stattgefunden hat, in verstärktem Maße da. Zweites Argument waren ja die wohnungsökonomischen Rationalitäten. Wenn wir da jetzt nochmal auf den David Harvey zurückkommen, der gesagt hat, hier gibt diese Verlagerung in den zweiten Kapitalkreislauf, weil man Waschmaschinen nicht mehr verkaufen kann, dann sozusagen haben wir ja diese, also gerade seit Mitte der 90er Jahre, diese ganz massive Entkopplung von Realwirtschaft und sozusagen Finanzmarktumsätzen. Also da überschlagen sich die sozusagen volkswirtschaftlichen und überhaupt, was gibt es noch für? Ja, auch volkswirtschaftlichen Berechnungen sozusagen von Jahr zu Jahr, die dann immer diese Quoten machen, dass man sagt, hier, der Finanzmarkt hat das 70-fache des sozusagen realwirtschaftlichen Umsatzes umgesetzt und zwei Jahre später ist es dann schon beim 100-fachen und also das wenn dann so eine Finanzkrise kommt wie 2009, dann sinkt es ganz rapide ab und dann ist es nur noch das 90-fache, um dann aber zwei Jahre später sozusagen wieder auf den alten Stand sozusagen angewachsen zu sein. Das heißt also, aus so einer Perspektive haben wir einen Hinweis darauf, dass das mit diesem anlagesuchenden Kapital, dass das immer noch relativ massiv vorhanden ist. Ja? Und würde mich da, glaube ich, auch ohne volkswirtschaftliches Studium zu der Aussage hinreißen lassen, ist es stärker, in größerem Maße vorhanden als in den 80er Jahren, als David Harvey sozusagen diese Übergänge auf den zweiten Kapitalkreislauf das erste Mal sozusagen beschrieben hat. Wir haben sogar diese sozusagen zunächst paradox wirkenden Effekte gehabt, dass gerade mit der ja sozusagen auf amerikanischen Immobilienmärkten ausgelösten Finanzkrise sozusagen mindestens in den relativen sozusagen Umsatzzahlen, Ertragszahlen, das Immobiliengeschäft in Deutschland sozusagen die erfolgreichste Anlageform während der Krisenzeit zu beobachten war. Ja, während also der Aktien- und Derivatenhandel sozusagen ganz massive Einbrüche erlebt hat, hat sich der Handel mit Immobilien sozusagen hat auch einen kleinen Rückgang erlebt 2008, 2009, aber nicht so stark wie diese anderen Anlagebereiche und hat sich viel, viel schneller wieder erholt. Und ich habe mit verschiedenen sozusagen Wohnungsbauanbietern, die aus diesen sozusagen Fonds zusammengesetzt waren, Interviews führen können und habe die irgendwie genauso 2009, Anfang 2010 gefragt, na, wie sieht es denn aus? Also müsst ihr eure Bauprojekte, die fast fertig waren, müsst ihr die jetzt sozusagen einstampfen? Also weil ich dachte so, also Finanzmarktakteure und Finanzkrise, irgendwo muss die Krise ja zu sehen sein und die waren alle hochzufrieden, haben gesagt, nee, gerade jetzt werden wir unsere Wohnungen ja erst richtig los. Ja, die Leute kaufen wie verrückt diese Immobilien und haben diesen Begriff von Betongold, also habe dann gesehen, also das so in Immobilienzeitung, Handelsblatt ist das irgendwie so eine sozusagen Standardüberschrift, wenn es darum geht, irgendwie Immobilienanlagen zu bewerben. Und das heißt also, dass auch aus der Perspektive wir im Moment eigentlich in einer Phase leben, ja, wo Anlagen in anderen Bereichen von Börsenaktien gehandelten Wertpapieren als risikohaft erscheinen, dieser Bereitschaft in Immobilieninvestitionen sein Geld anzulegen, sozusagen auch noch gestiegen ist. Ja, immer nach dieser Perspektive suchen, was hat sich seit den 80er Jahren eigentlich geändert und spricht irgendwas dafür, dass es mehr Gentrification gibt als in den 80er Jahren. Also auch aus dieser Perspektive. Und wir haben dazu etwas, was wir als Finanzialisierung der Immobilienwirtschaft beschreiben können, dass wir nämlich einen zunehmenden Wandel, gerade in den großen Städten und auch in Deutschland ist das der Fall, eine strukturelle Veränderung von Eigentümerzusammensetzung haben. Ja, das ist immer weniger sozusagen klassische Einzeleigentümer, ja, die es vielleicht noch bis in die 70er, 80er Jahre in den westdeutschen Städten als dominante Eigentumsform gab. Ja, also die Fleischerfamilie, die zwei Häuser bewirtschaftet, schon in der dritten Generation oder so. Also das gibt es immer weniger. Und auch klassische Wohnungsbauunternehmen, ja, die sagen, also ich bin Wohnungsbauunternehmer, ich baue Wohnungen und leihe mir dazu Geld von der Bank, um meine Geschäfte zu investieren, die gibt es sozusagen auch immer weniger. Und was anstelle von denen sozusagen auf die Wohnungsmärkte gekommen ist, sind im Prinzip Finanzmarktakteure, ja, Banken, Versicherungen, Fonds, die Geld anlegen wollen und die sagen, warum heute mal nicht in Wohnung? Ja, also gerade in diesen großen Privatisierungsbeständen, die es landesweit ja gegeben hat, also in Freiburg ja nicht, aber also oder nicht in dem großen Maße, war es ja der Klassiker, dass das diese großen institutionellen Anleger waren, die da die großen Bestände aufgekauft haben, Cerberus, Fortress und wie sie alle heißen. So, und die funktionieren aus einer, also aus der Relation zwischen Wohnungswirtschaft und Finanzmarkt sozusagen quasi umgekehrt. Ja, also die Wohnungswirtschaft sagt, ich will ein Haus bauen und leihe mir Geld. Ja, und dieses Mittel zum Zweck des Wohnungsbaus, ja, das hat irgendwie, ich glaube, 200 Jahre lang in den Städten gut funktioniert, das wird jetzt zum Selbstzweck. Ja? Also wer heute ein Haus baut oder auch Bürohäuser, das sind ganz häufig Finanzanleger, denen es eigentlich egal ist, was sie mit ihrem Geld machen. Hauptsache, es ist irgendwie gut angelegt und hat eine Kreditaussicht. Ja? Das sozusagen, ich leihe mir nicht mehr Geld, weil ich ein bestimmtes Ziel habe, sondern ich baue ein Haus, weil ich Geld verwerten will. Ja, ist das verständlich, dass das ein sozusagen fundamentaler Wechsel im Verhältnis zwischen Immobilien und Finanzwirtschaft ist? Und deshalb sprechen wir da von so einer Finanzialisierung der Immobilienwirtschaft, was tatsächlich auch nochmal den Druck, ja, auf die Verwertung in den Städten deutlich gesteigert hat. Und ein dritter Aspekt, da haben wir vorhin schon mit den Visitenkartenpolitiken, die ich beschrieben habe, so ein paar Anhaltspunkte bekommen, kann man auch sagen, dass sich die Politik in den Städten, ja, ich habe ja jetzt behutsame Stadterneuerung in Kreuzberg oder die Stadterneuerung in Nürnberg so als eher Gentrification-bremsende Politiken benannt, sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Ja? Also Sanierungsgebiete, wo ich zu 100% aus irgendeinem Topf alle Baumaßnahmen finanzieren kann, wo die Stadt sagt, ich kaufe alle Grundstücke auf und führe es lieber selber durch, weil ich dann selber mit entscheiden kann, wie viel sollen die Mieterinnen und Mieter mitbestimmen und wie soll die Miete geregelt sein. Ja? Dass diese Bauträgerkonstellation, die es in den 80er Jahren noch in vielen Städten gab, alles passé, alles sozusagen aufgegeben. Stattdessen haben wir diese Orientierung an Standortkonkurrenz, Visitenkartenpolitiken, wir haben eine unternehmerische Stadtpolitik, auch in dem Sinne, dass die einzelnen Ressorts in den Städten ja zunehmend sozusagen aufgefordert werden, aufs Geld zu schauen und rational zu handeln und jetzt nicht aus den Vollen zu schöpfen, ja, sondern nach betriebswirtschaftlichen Kriterien ihre eigenen Politiken ausrichten müssen. Ja? Das heißt, aus so einer Perspektive ist natürlich dann eine Aufwertung, die von privater Hand durchgeführt wird, ein relativ legitimes Mittel. Ja? Es stärkt sozusagen meine Position im Städtewettbewerb, weil ich jetzt diese schöne Innenstadt habe, die auch für das sozusagen unternehmerische Klientel, was ich mir in der Stadt wünsche, attraktiv genug ist und angenommen wird. Ich habe gleichzeitig, wenn ich das Private machen lasse, den Effekt, dass ich das als Erfolg verkaufen kann als Stadtpolitik, ohne dass ich selber viel Geld dafür ausgeben muss. Ja, also das ist ja wahrscheinlich so die Zauberformel, mit der Politik in den Städten also am liebsten gemacht wird, also Erfolge verkaufen, ohne dass es Geld kostet. Also da suchen in allen Städten immer alle danach und deshalb gibt es, glaube ich, auch diese Lobeshymnen auf diese Reurbanisierungs- und Revitalisierungspolitiken in dem großen Maße. In der Forschung wird diese Gesamtperspektive als eine sozusagen zunehmende Kommodifizierung des Urbanen unter anderem beschrieben. Das heißt also die Verwandlung von eigentlich immer mehr städtischen Bereichen in sozusagen eine Ware. im Sinne eines sozusagen kapitalistischen Verwertungsprozesses. Ja, das steckt in diesem Kommodifizierungsprozess drin oder Begriff drin. Und wenn wir als Ausgangspunkt nehmen, dass wir sagen, in all diesen drei Bereichen haben wir eigentlich Politiken, haben wir Ökonomien, haben wir soziologische Aspekte, die diesen Gentrification-Prozess eigentlich im Vergleich zu den 80er Jahren vorantreiben, dann sehen wir das eben auch, dass wir eine Verwandlung in den räumlichen Mustern von Gentrification beobachten können. Ja, wenn wir Studien aus den 80ern zur Hand nehmen, dann steht da immer drin, hier wurden wir beobachten Inseln der Aufwertung in einem Meer von Verfall. Das war immer sozusagen die Besonderheit, ja, wo die Stadtforscherinnen gesagt haben, hier können wir mal was ganz anderes gegen den Trend beobachten. Ja, und wenn wir heute, weiß nicht, durch Freiburg oder sogar Berlin oder Hamburg laufen, dann gibt es ja dieses Meer von Verfall in der Regel nicht, sondern es gibt so diese, weiß nicht, Planersprache, so kleine Pockets der sozusagen Benachteiligung irgendwo und drumherum sozusagen das große Meer von sozusagen aufgewerteten Quartieren, weswegen da auch diese Überschrift steht, dass das Gentrification, und ich glaube relativ ursächlich durch diese drei beschriebenen Veränderungen, zum städtischen Mainstream geworden ist. Ja, das ist gar nicht mehr der Sonderfall, sondern das ist die Normalität, ja, für ganz große Teile der Stadt. Und weil das so ist, müssen wir uns auch so von den klassischen Verlaufsvorstellungen trennen. Diese klassischen Verlaufsvorstellungen haben wir vorhin, habe ich mich schon ein bisschen drüber lustig gemacht, das ist sozusagen diese Vorstellung, da kommen die Pioniere der Gentrification, also Künstlerinnen, Alternative, Studierende, und die machen Cafés und Bars auf und eröffnen einen Buchladen und machen eine tolle Lesung. Und dann kommt der Immobilienmarkt und kriegt das mit. Der ist ja immer, also in den Beschreibungen sozusagen ganz, ganz aufmerksam. Und sagt dann, das ist ja toll, da kann ich ja die Preise steigen. Also sozusagen, also das ist so dieses klassische Modell, was aber auch in der Mainstream-Presse sozusagen immer wieder beschrieben wird. Ja, also das, weiß nicht, in Berlin das Tachles, sozusagen als so ein Ausgangspunkt der Stadterneuerung in der Spandauer Vorstadt beschrieben wird, die da 1990 überhaupt den Raum wieder lebendig gemacht werden. Ja, das ist Unsinn. Also die Stadterneuerung in der Spandauer Vorstadt ist fast 1 Milliarde Euro an öffentlichen Fördergeldern über Förderprogramme und Steuerabschreibungen sozusagen saniert worden. Ja, und auch ohne das Tachles würde da niemand mehr wohnen können, der da vorher gewohnt hat, ja, wie in all diesen anderen Gebieten. Ja. Und aus der Perspektive denke ich, wenn Gentrification zum städtischen Mainstream wird, dann muss man sich von diesen klassischen Verlaufsmodellen so ein bisschen trennen, und wir beobachten sozusagen in vielen Städten sozusagen verschiedene Formen. Jetzt kommt gerade nochmal die so ganz klassisch ist, also Enklavenbildung durch symbolische Pionieraufwertung. Also das könnten diese sozusagen ja klassischen Vorstellungen sein, also dass durch bestimmte Aktivitäten im öffentlichen Raum oder in den Gewerberäumen das Image des Quartiers gesteigert wird und dann eine wohnungswirtschaftliche Inwertsetzung darauf basiert durchgesetzt wird. Viel klassischer, lange Zeit, jedenfalls in den 90er Jahren, waren solche politisch initiierten Gentrifizierungsmaßnahmen mit Sanierungsgebieten, Stadtumbau, West- und Ostgebieten, ja, wo mit großem sozusagen politischen Druck gesagt wird, wir wollen aus welchen Gründen auch immer diese Viertel aufwerten, und wir stecken da Geld rein und wir schieben sozusagen, also haben eine Anschubfinanzierung, damit hier ein Aufwertungsprozess stattfindet. Das ist sozusagen, das kann sich überlagern mit solchen Pioniermetaphern, ja, wie im Fall von Prenzlauer Berg, geht aber in ganz vielen Städten auch, ohne dass da je ein Künstler irgendeine selbstorganisierte Bar aufmachen musste. Ja, also kann ich als Stadt sagen, ich will hier Geld reinschieben und die Mieten steigen dann. Was wir zurzeit in relativ vielen Städten beobachten können, ist etwas, was ich sozusagen als Neubau-Gentrifizierung beschreiben will. Dass nämlich gerade in sozusagen auf Brachflächen, ehemaligen Hafenanlagen, da wo es irgendwie große sozusagen Flüsse, eine industrielle Nutzung lange Zeit auch hatten, vielleicht auch in ja, ehemaligen Industriegeländen von Städten. Wir beobachten, dass da sozusagen massiver Umbau dieser sozusagen räumlichen Gegebenheiten stattfindet, durch Neubau, vielleicht aber auch durch Umbau von historischen Anlagen in sozusagen exklusive Lofts oder Büros. Und wir beobachten in sozusagen diesen Umbaumaßnahmen, die sich häufig, weil es da ja keine vorherigen Bewohnerinnen gibt, sozusagen eher an den Höchstpreisen orientieren. Ja, da wird immer gesagt, also hier lohnt es sich, also richtige Lofts zu bauen oder irgendwie das Edelquartier am Hafen oder Hafen City ist sozusagen, glaube ich, in Hamburg so das, also der Klassiker dafür, ja, dass man in diesen Neubaumaßnahmen tatsächlich sozusagen, also so für sozusagen High-End Wohnqualität schafft und damit dann sozusagen seine Rendite erwirtschaftet. Und Studien, die versucht haben, also das in so einen Gentrification-Kontext einzuordnen, denen wurde immer vorgeworfen, naja, also da könnt ihr nun wirklich nicht von Gentrification sprechen, weil da kann ja gar keiner verdrängt werden. Ja? Denn ich habe ja vorher auch erklärt, Verdrängung ist das Wesen, da war ja nichts. Und dann hat aber Loretta Lees, eine sozusagen großartige Stadtforscherin aus London, das in London vor ein paar Jahren sozusagen mit einer Bebauung am Themseufer, wo es 7000 sozusagen Luxuswohnungen gab, untersucht und hat wenig überraschend festgestellt, aha, wenn 7000 Luxuswohnungen irgendwo gebaut werden, dann hat das tatsächlich Auswirkungen auf umliegende Stadtquartiere. Ja, also zum Beispiel die Gewerbestruktur hat sich unglaublich schnell den Kauf ökonomischen Ressourcen und neuen Konsumgewohnheiten, ja, dieser sozusagen zahlungsfähigen Klientels angepasst. Hauseigentümer, die unmittelbar in der Nähe von solchen Anlagen wohnten, haben festgestellt, wenn die da den quasi vier- oder fünffachen Preis für eine Wohnung kriegen, warum sollte ich nicht auch versuchen, ja, wenigstens ein bisschen mit der Miete anzuheben, ja, zumal das ja jetzt eine attraktive Lage ist. Im deutschen Kontext wurde vorhin ja schon über sozusagen Funktionsweisen des Mietspiegels gefunden, sind solche Luxuswohnanlagen, ja, spätestens in der nächsten Festlegung des Mietspiegels häufig ein Argument zu sagen, also hier könnt ihr ja nun wirklich nicht mehr sagen, dass das eine einfache Lage sein soll, ja, und dann sozusagen gibt es eine Umgruppierung der ganzen Nachbarschaft, ja, ins sozusagen mittlere oder höhere Mietspiegelfeld, ja, was wieder Effekte auf die Art der Neuvermietungsmöglichkeiten und auch der Bestandsmieterhöhung hat. Das heißt also, wir haben auch eben eine Gentrification, die über solche Neubauprojekte funktionieren kann. Was wir in Berlin gerade massiv beobachten, ist etwas, was man als Umzugskettenaufwertung beschreibe. Sieht man das? Das ist so ein Briefkasten, der ist in Prenzlauer Berg von mir fotografiert worden, weiß nicht, 3 Tage bevor das Haus abgerissen wurde. Also was nochmal eine sozusagen andere Geschichte ist, dass man inzwischen in Altstädten auch wieder Häuser abreißen kann. Und da war so ein Aufkleber von dem vorherigen Mieter, Mieterin, die gesagt hat, also ab jetzt zu erreichen in Weserstraße in 12047 Berlin, für die sozusagen Nicht-Ortskundigen, das ist in Neukölln. Neukölln galt lange Zeit als so das Vorzeigeghetto von Berlin, also wer sich da vielleicht an so Stichworte wie die Rütli-Schule 2006 erinnert, da hatte der Spiegel große Schlagzeilen, Ghetto Neukölln, es gab Filme von Knallhart Neukölln, weiß nicht, wer das gesehen hat, also es gab sozusagen da so einen Diskurs, der gesagt hat, oh, das, also wenn es irgendwo in Deutschland ein Ghetto gibt, dann da, ja, und der ist eine Ausnahme, weil der das immer noch denkt, so, und und wenn man aber sozusagen seitdem sozusagen die Imageproduktion von Vierteln sich anguckt, in Berlin haben wir so diese Programmzeitungen, die alle 2 Wochen kommen, die Tipp und die City, und die überschlagen sich sozusagen also im Halbjahresrhythmus mit der Entdeckung neuer Viertel. Also Berlin ist ja eine Stadt, die schon über 750 Jahre alt ist, aber die City und die Tipp entdecken sozusagen immer wieder neue Viertel. Und eins von diesen Neuentdeckungen ist Berlin-Neukölln. Ja, da ist nämlich die Szene inzwischen zu Hause, das ist hip, das ist nicht so langweilig wie Prenzlauer Berg und Friedrichshain, da muss man hin, wenn man am Abend was erleben will, also da ist eine ganz besondere Mischung, und das ist dasselbe Neukölln, was sozusagen vorher da die Rütli-Schule hatte, und da sind inzwischen sozusagen auch wieder durch eine Quartiersmanagementmaßnahme in 80 vormals leerstehenden Gewerberäumen überwiegend kreative Nutzung, also neue Cafés, Lesebühnen, Designer, Shops, die aus Secondhand-Klamotten sozusagen irgendwas ganz Kreatives basteln, was man dann da angucken oder kaufen kann. Die haben sich dort sozusagen etabliert, und das hat zu diesem Imagewandel beigetragen. Man kriegt da inzwischen irgendwie Bionade, ich habe hier auch eine bekommen, die es vorher in Neukölln nicht gab, an den Dönerbuden, die es da schon lange gibt. Club Mate ist sozusagen für diese kulturelle sozusagen Gentrifizierung in Berlin immer so, also lange Zeit jedenfalls, so ein gutes Merkmal gewesen, wo gibt es die, wo gibt es die noch nicht. Das ist sozusagen natürlich auch an den Wohnungsmarktbewegungen nicht vorbeigekommen. Ganz viele von denen, die zum Beispiel in Prenzlauer Berg, ja, physische Verdrängung, das Haus wird abgerissen, verdrängt werden, die ziehen dann nach Neukölln. Ja? Und wir haben in den Auswertungen von Wanderungsstatistiken auf der Ebene statistischer Gebiete, also ganz kleinräumige Wanderungsbewegungen, sozusagen sehr schön sehen können, dass in den letzten 2 Jahren die Wanderungsbeziehung zwischen Friedrichshain, also einem sozusagen dieser klassischen Sanierungsgebiete, und Neukölln, die liegen nicht unmittelbar nebeneinander, sondern da muss man sozusagen ein ganzes Stück durch die Stadt wandern, sozusagen, dass das die größte die größte Wanderungsbewegung zwischen einzelnen Gebieten oder den größten Wanderungsüberschuss zwischen einzelnen statistischen Gebieten aufweist, die nicht nebeneinander liegen. Und das heißt also auch von dort haben wir, und das wird dann in Befragung mit den Bewohnern dort oder auch mit, weiß nicht, wenn ich an der Uni irgendwie Studierenden frage nach ihren Wohnkarrieren, dann ist das so ein Muster zu sagen, ich habe erst in Friedrichshain in einer WG gewohnt, dann ist da die Sanierung gekommen, jetzt sind wir in Neukölln. Das ist aber auch ganz schön und wir treffen vor allen Dingen alle wieder, die wir vorher in Friedrichshain schon kannten. So, und das heißt also letztendlich, und deshalb so Umzugskettenaufwertung, dass wir sozusagen beobachten können, wie sozusagen eine Aufwertung auf ein sehr, sehr hohes Niveau in bestimmten Teilen der Stadt dazu führt, dass sozusagen Verdrängungseffekte, ökonomische oder auch physische Verdrängung ausgelöst wird und dass aber ja nicht nur die Armen der Ärmsten sind, die da verdrängt werden, ja, sondern zum Beispiel Studenten-WGs, ja, die gerade dadurch, dass sie Kosten zusammenlegen können, eine relativ hohe Zahlungsfähigkeit auf Wohnungsmärkten haben. Die reicht zwar nicht aus, um modernisierte Wohnungen im Prenzlauer Berg zu bezahlen, aber die reicht natürlich aus, um mit jeder arabischen und türkischen Familie um Wohnungen in Neukölln zu konkurrieren. Ja? Und das sieht man dann auch sehr schön, sieht man sehr deutlich an steigenden Neuvermietungsmieten, an Bestandsmietsteigerungen, die es in Neukölln und in Kreuzberg, also jeweils sozialstatistisch die ärmsten Gebiete der Stadt, sind die wenigsten preiswerten Wohnungen aktuell im Angebot haben. Ja? Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir diese Wanderungsbewegung haben und in den Debatten, und deshalb war es mir vorhin so wichtig zu sagen, lasst uns nicht so sehr auf die sozusagen Lebensstil, kulturalisierten Effekte und Bilder, Geschmacklichkeiten von Gentrification fokussieren. Ja, weil jeder, der nach Neukölln geht, und da ist Buschkowski das richtige Stichwort, und sagt, ja, hier gibt es ja immer noch Türken. Ja, die haben auch ihre Läden noch. Und ich habe Sozialstatistiken gelesen, hier gibt es auch noch ganz viele Arbeitslose. Ja, also, das sieht gar nicht so aus, wie ich mir ein gentrifiziertes Gebiet vorstelle. Ja, sieht es also auch nicht, aber ich habe auch gar keine Vorstellung, wie es aussehen könnte. Ja? Sondern das, was mein Vorschlag ist zu sagen, wenn wir uns sagen, in Wertsetzungsstrategien, also die Steigerung der Miete und Verdrängungseffekte als zwei so eine zentralen Kriterien, dann ist es natürlich trotzdem ein Gentrifizierungsprozess. Ja? Selbst wenn der nicht so UPS-esk daherkommt und es keine Bionade Biedermeier-Familien auf den Spielplätzen von Neukölln gibt, ja, gibt es trotzdem diese Verdrängung, die unter anderem dazu führt, dass inzwischen sozusagen Hartz-IV-Haushalte aus Neukölln, ja, das war lange Zeit, wurde gesagt, das ist die Endstation, da kommt man hin, wenn man nirgendwo anders mehr was findet, musst du mit deinen Kindern nach Neukölln, ja, wegen Hartz-IV, und die da zur Rütli-Schule bringen. Ja, und inzwischen ist es so, dass Hartz-IV-Haushalte, naja, also Buschkowski sagte, der Bürgermeister von Neukölln ist das von der SPD, aber so inzwischen ist das so, dass es sozusagen Hinweise darauf gibt, dass so von den Angebotsmieten als auch sozusagen qualitative Aussagen von einzelnen Wohnungsmaklern, dass die sagen, ich kann Leute, die an die Bemessungsgrenzen von Hartz IV gebunden sind, der Kosten der Unterkunft, ich kann die in Neukölln nicht mehr weiter vermitteln. Ja, jedenfalls also in dem Altbaubereich von Neukölln. Ich kann denen jetzt Wohnungen in Marzahn oder Spandau, das sind so die sozusagen Großsiedlungsbereiche am Stadtrand im Osten und im Westen, da kann ich die hin vermitteln. Ja, da wollen die aber möglicherweise gar nicht hin. Ja, das heißt also, dass wir durch diese Umzugsbewegung hier sozusagen eine sehr spezielle Form von Gentrification beobachten können. Und ich glaube, dass ich damit eine ganze Reihe von Anregungen geben konnte, um diesen Gentrifizierungsbegriff in seiner Verschiedenartigkeit auszudeuten. Hoffe, dass es nicht zu langatmig war, dass ich hier so diese Theorien so ausführlich beschrieben habe. Ich habe es aber immer aus einer Perspektive gemacht, dass man auch eine, oder dass ich hoffe, also dass man auch sozusagen politische Strategien, Überlegungen für eigene Forderungen sozusagen auf so einer Basis nochmal anders fundieren kann oder vielleicht auch plötzlich merkt, dass man alles richtig gemacht hat, ja, wie das Mietshäuser-Syndikat oder mit dieser Idee, die Baugruppe, wem gehört die Stadt, zu initiieren. Also also dass so eine theoretische Anleitung, wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen trocken universitär daherkommt, also arbeite ja auch an der Uni, das kann man nicht so abstreifen, also dass das eine Perspektive ist, die uns hilft, tatsächlich auch politische Antworten zu finden. Ja? Und da werden wir ja morgen auch in den einzelnen Beiträgen und Workshops noch genauer drauf zurückkommen. Insofern erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.